Habt ihr ihn noch im Ohr, den Vers, den Elias bekommen hat? Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Lasst uns ein wenig zusammen in diesen Psalm 18 eintauchen. Und ein wenig sage ich, weil der ganze Psalm 18 51 Verse hat und das wäre zu viel für eine Predigt oder die Predigt wäre zu lang für einen Gottesdienst. Irgendwie passt es nicht. Und darum habe ich nur einen Ausschnitt genommen und zwar die Verse 21 bis 31. Und bevor ich jetzt diese Verse aber vorlesen möchte, möchte ich ein paar Dinge über Psalm 18 einfach so sagen. Geschrieben hat ihn der David. Und zwar als Dank, das ist in erster Linie ein Dankpsalm, dass Gott ihn vor Saul und allen anderen Feinden errettet hat. Ihr habt schon gehört, es gibt 150 Psalmen und ganz viele von denen wurden von David geschrieben. Und oft geht es darum, dass er zum Beispiel in Bedrängnis war und dann Gott um Hilfe bittet oder dass er eben Hilfe bekommen hat von Gott und dann Gott wieder Danke sagen möchte. Und man sagt, David, zuerst als Hirtenjunge noch und dann später David als großer König, der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David wollte nach den Geboten von Gott leben. Aber noch mehr wollte er in Beziehung mit Gott leben. Es war nicht das Gesetzbuch, mit dem er in Beziehung leben wollte. Er wollte mit Gott in Beziehung leben. Und darum betete er zu Gott und sprach mit ihm und schrieb ihm Lieder. Und eben viele der Lieder sind, also viele der Lieder, die er geschrieben hat, sind in den Psalmen aufgenommen, in dieser Sammlung. Und Miriam hat schon gesagt, wir lesen die Lieder heute als Text. Das hat eben damit zu tun, dass die Melodien irgendwie abhanden gekommen sind und auch mit der Übersetzung. Die Psalmen sind ja auf Hebräisch geschrieben und wenn man das so ins Deutsche übersetzt, dann kann man das eigentlich kaum mehr richtig so singen, wie es gedacht war. Und ihr dürft wirklich froh sein, dass ich es euch nicht vorsinge. Das ist nicht meine primäre Begabung. Also, etwas anderes ist aber noch speziell in diesem Psalm 18 und das ist, dass ihn zwar David geschrieben hat, auch für sein Leben, aber dass er daneben auch schon von Jesus Christus spricht. Man kann den Psalm 18 doppelt lesen. Das ist eine Besonderheit. Einmal in das Leben von David hinein und einmal auf Jesus Christus hin kann man diesen Psalm schon lesen. Und beides ist richtig. Beide Deutungen sind natürlich richtig. Und ich glaube, wir müssen auch beide berücksichtigen. Und das macht es jetzt für heute Morgen besonders spannend, wenn wir uns jetzt diesen Psalm anschauen. So, das so meine Vorworte. Und jetzt hier der Abschnitt, diese 11 Verse 21 bis 31. Ich lese sie euch vor. Der Herr hat mir meine Treue vergolten. Er hat mir Gutes getan, denn meine Hände sind rein. Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte. Nie habe ich mich durch die Schuld von ihm entfernt. Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück. Ich tat genau, was er von mir verlangte und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten, er sieht es, meine Hände sind rein. Den Treuen, Herr, hältst du die Treue, für vollen Gehorsam gibst du die volle Güte. Den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit, doch den Falschen begegnest du als Gegner. Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung, aber die Hochmütigen holst du vom hohen Ross. Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Ich nehme an, ihr habt in den paar Versen schon bemerkt, obwohl David die geschrieben hat, gelten sie wirklich nicht ihm allein. Das können sie ja gar nicht. Wenn er in Vers 22 schreibt, dass er nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt, dass er keine Schuld hatte, dann stimmt das so nicht. Es mag zwar sein Eindruck vielleicht sein, aber es entspricht nicht der Wirklichkeit. Und wir wollen David auch nicht irgendwie überhöhen, ihn so zum Übermenschen machen. David war nicht perfekt, das darf ich hier so sagen. Und er war ganz sicher nicht frei von Schuld in seinem Leben. Auch nicht zu diesem Zeitpunkt, wo er den Psalm geschrieben hat. Auch da hat er schon sicher einiges auf dem Kerbholz. Diese Verse, die passen eben wunderbar auf Jesus Christus. Er ist auf die Welt gekommen und hat vollbracht, was noch kein Mensch vollbracht hat, schuldlos zu leben, sein ganzes Leben lang als Mensch auf dieser Welt. Jesus hat sich nichts zu Schulden lassen. Dann stimmt's. Wenn wir es auf Jesus lesen, dann stimmt's perfekt. Bei David nicht ganz. Der Pessimist, der würde diesen Abschnitt jetzt so lesen, dass nur wer genauso perfekt wie Jesus ist, auch all die wunderbaren Verheißungen bekommen kann. Und der Optimist hingegen denkt sich, ja gut, David war schon ein Sünder und der schreibt so, dann ich bin ein Sünder, das kommt schon gut. Anscheinend bekommt das einfach jeder. Das wäre der Optimist. Und beide liegen falsch. Wir Menschen streben zwar oft nach Perfektion, erreichen sie aber, wenn überhaupt, immer nur kurzfristig und immer nur in wenigen Bereichen im Leben. Ganz sicher können wir nie ein ganzes Leben lang in allen Lebensbereichen perfekt sein. Das geht nicht. Perfekt sein so, in allen Dingen über die ganze Lebensspanne, das liegt außerhalb von unseren Möglichkeiten. Das schaffen wir nicht. Jetzt kann man sagen leider oder man kann sagen zum Glück, wie auch immer, es geht halt nicht. Und wie gesagt, David war ja auch nicht perfekt. Aber er hat diese Verse im Vertrauen und Glauben darauf geschrieben, dass sie für ihn trotzdem zutreffen. Und das zeigt uns, wie groß sein Glaube war, aber auch wie in einer engen Beziehung mit Gott lebte. Denn was David hier aufschrieb, das war nicht einfach irgendeine Fantasie, ein Hirngespinst. Nein, das ist Ausdruck von seiner innigen Beziehung mit Gott. Und das bedeutet aber eben auch, dass der Optimist falsch liegt. Er denkt ja, dass schlussendlich alles schon gut kommt in seinem Leben. Ja, David war nicht perfekt, weil es außerhalb seiner Möglichkeiten lag, aber er versuchte sein Leben lang so zu leben, dass er damit Gott die Ehre gibt oder gab. Es war ihm wichtig, so gut wie möglich Gott gefällig zu leben. Und das können wir schon in den Versen 22 bis 24 nachlesen. Und das macht einen großen Unterschied zu dem Optimisten, der einfach denkt, ja gut, dann trifft es auf mich auch zu, mehr muss ich ja nicht tun. Der Optimist, der denkt, er muss sich nicht anstrengen, der lässt sich so von einer falschen Annahme verleiten. Und er lässt sich vor allem zu einem bequemen, einfachen Lebensstil verleiten, wenn er denkt, Gott kümmert das nicht, dass er über sich überhaupt nicht darum kümmert, was Gott möchte. Und obwohl Davids Hände nicht so rein waren, wie er das in Vers 25 schreibt, stimmt aber sein Rückschluss dann in Vers 26. Gott liebt es, das ist sein Rückschluss. Gott liebt es, wenn wir Menschen ihm treu sind. So gut, wie wir es eben können. Und diese Treue, dieses Treusein, oder vor allem dieses Treusein wollen, es geht ja vor allem auch darum, diesen Entscheid, dass wir treu sein wollen, belohnt Gott mit Güte. Gott belohnt aber nicht nur, schreibt dann David noch, nein, er spiegelt uns auch ein Stück weit. Das steht so in Vers 27, dass Gott den Reinen die reine Klarheit zeigt, den einen, und den anderen, die, die falsch liegen, zeigt er ihre Falschheit, indem er als ihr Gegner auftritt. Und das alles macht er aber immer in Barmherzigkeit. Nie fällt Gottes Barmherzigkeit weg. Darauf kommt David im 28 zu reden, denn da sagt er, er rettet die Erniedrigten aus ihrer Unterdrückung. Das ist ganz ein barmherziger Akt. Und ich finde auch der zweite Teil barmherzig, nämlich, dass er die Hochmütigen erdet. Wenn jemand sein ganzes Leben lang hochmütig ist, ist es gar nicht schlecht, ihn mal darauf hinzuweisen, dass er so ein bisschen den Kontakt zum Boden verloren hat. Und da steht, Gott erdet den, der hochmütig ist. Also der, der auf dem hohen Ross sitzt, den holt er da herunter. Okay, das sind so im Schnelldurchlauf die Verse 21 bis 28. Und ich finde, das war schnell, aber die sind echt gut zu verstehen. Da kommt man raus. Und jetzt ist eben spannend, in Vers 29 zieht David so wie ein Fazit. Er sagt, wenn ich das alles beachte, was ich hier so geschrieben habe, was ich mir so durchgedacht habe, wie ich mein Leben so analysiert habe, dann muss ich sagen, du Gott lässt mein Lebenslicht strahlen. Das ist ein Fazit. Herr, du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle, mit dir springe ich über Mauern. David nimmt sein Leben und macht so einen Abgleich. Wie ist mein Leben jetzt mit Gott? Und wie wäre es, wenn ich ohne Gott leben würde? Und das Fazit ist ja so stark, dass zu dem David hier kommt. So ein positives Fazit, was er hier ziehen darf. Gott ist es, der sein Lebenslicht strahlen lässt, sagt er. Und man könnte jetzt meinen, ja gut, Lebenslicht, das ist einfach so das Leben, das David überhaupt lebt, gemeint. Ja, wahrscheinlich auch. Aber mir ist noch in den Sinn gekommen, wir dürfen nicht vergessen, David war ein äußerst gut aussehender Mann. Und nicht nur gut aussehend, sondern er hatte auch also ein Ausstrahlen, ein Charisma. Menschen folgten ihm nach. Er war ein charismatischer Anführer. Das ist auch was mit Lebenslicht, wenn die Leute so etwas in einem sehen, so ein Strahlen. Und David bildete sich aber nichts darauf ein. Was auch immer die Menschen in ihm sahen, und das war er sich schon bewusst, aber er war sich auch bewusst, das kommt von Gott. Dazu habe ich nichts beigetragen. Sein Strahlen war Gottes Strahlen in ihm. Ich habe mir jetzt überlegt, man könnte daraus auch eine Zusage machen für uns. Ich möchte dir sagen, du darfst schön sein. Du darfst in etwas gut sein, du darfst in ganz vielem gut sein. Ja, du darfst reich sein. Alles darfst du. Aber du sollst nicht denken, dass es dein Verdienst ist allein, sondern nimm es als Geschenk Gottes, das er dir gegeben hat. Ja, Gott ist es, der unser Leben hell macht. Hell ist in diesem Fall auch ein Bild für eben gut. Wir wollen ja auf der Sonnenseite, eben im hellen Leben. Wir wollen im wärmenden Licht sein. Niemand will in der Dunkelheit leben. David wusste, weil er mit Gott lebt, war Gott für ihn. So eine tiefe Sicherheit hatte er, weil ich mit Gott lebe, weil mir wichtig ist, was Gott möchte, weil ich versuche einzuhalten, nach Gottes Wille zu leben, ist Gott auch für mich. Und weil Gott mit David war, schrieb er, dass er mit ihm über Mauern springen kann. Ich hatte als Kind so ein ERF-Kassettchen. Kennt ihr das vielleicht? Ich habe das so oft gehört, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sofort hat das Anklang gefunden bei mir wieder. So eine starke Aussage, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit Gott an der Seite können die stärksten Feinde, die widrigsten Lebensumstände, konnten David nicht aufhalten, können uns nicht aufhalten. Schauen wir uns jetzt noch den Vers 31 an. Dort steht, alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm sicheren Schutz. David bekennt, dass alles, was Gott tut, vollkommen ist. Und glaub mir, David hatte kein einfaches Leben. Teilweise denken wir, ja, David, der große König, da war immer alles nur gut. Nein, David hatte kein einfaches Leben. Der musste mehrfach um sein Leben fürchten, war auf der Flucht. Das war schwierig. Und David hat ja auch den eindrücklichen Psalm 23 geschrieben, wo steht, dass er durch ein dunkles Tal gehen musste. Eine ganz schwierige Zeit, eine Lebenskrise. Und trotzdem sagt er hier, dass alles, was Gott tut, vollkommen ist. Schon eine starke Aussage. David hatte die Weisheit, dass er zwischen seinem Leben und den Taten Gottes unterscheiden konnte. Denn auch wenn bei ihm nicht alles perfekt, nicht alles gut, nicht alles einfach war, war es für ihn trotzdem klar, wenn Gott etwas tut, dann ist es immer vollkommen. Gott ist gut, Gott ist Gott und wir Menschen sind Menschen. Er konnte das klar unterscheiden. Und David hat in seinem Leben gelernt, dass man bei Gott einen sicheren Schutz finden kann. Und das bedeutet nicht, dass man nicht vor seinen Feinden flüchten muss, aber eben das, wenn man dann mal flüchten muss, bei Gott einen sicheren Schutz findet. Das ist ja wichtig. Natürlich, wir wünschten uns manchmal, es kommt gar nicht so weit, dass wir flüchten müssen. Aber noch viel wichtiger ist doch, dass wir dann einen sicheren Schutz haben bei Gott. Wenn Gott mit dir ist und für dich ist, dann wird er dir auch einen sicheren Schutz bieten. Ich finde schon eindrücklich, wie glaubensstark sich David hier in diesen Versen zeigt. Er wusste genau, was er an Gott hatte und er war absolut davon überzeugt, dass es richtig war, dass er sein Leben auf Gott ausgerichtet hat. Und das ist jetzt auch der Moment, wo ich die Brücke zu heute schlagen möchte. Wo ich bei euch zu Hause war, Meret und Tobi, haben wir darüber gesprochen, was euer Wunsch ist für Elias. Und ihr habt mir gesagt, euer größter Wunsch ist, dass Elias diesen Gott kennenlernen darf und sich dann auch für ihn entscheidet. Und ich bin mir sicher, heute Morgen, wir, die hier versammelt sind, wir können uns alle diesem Wunsch anschließen. Jawohl. Das ist unser Wunsch, dass Elias diesen Gott kennenlernen darf und sich dann auch für ihn entscheidet. Das ist etwas, das wir uns von ganzem Herzen für Elias wünschen. Aber auch sonst wünschen wir das natürlich jedem Kind und eigentlich jedem Menschen, auch jedem Erwachsenen auf der ganzen Welt, dass Kinder und Erwachsene Gott kennenlernen und sich dann für ihn entscheiden. Und kennenlernen heißt mehr als zu wissen. Man könnte jetzt sagen, ja gut, ich weiß schon, dass es einen Gott gibt. Das ist noch kein Kennenlernen. Ich habe euch jemand mitgebracht. Das ist Robert Schwarz, dieser Mann, der heißt so. Und das Foto ist aufgenommen, Südpol. Und er hat 13 Jahre dort gelebt. Und geforscht. Wahrscheinlich hat er wie ich die Hitze nicht so gern und hat sich dann für eine Forschung am Südpol quasi gemeldet und hat das 13 Jahre ausgehalten. Das ist der Mensch, der am längsten am Stück da in dieser Einsamkeit, das ist ja eine Schnee- und Eiswüste, das ausgehalten hat an einer Ort und Stelle. Und wenn ich das jetzt so gesagt habe, denkst du, ja, der Simon, der kennt doch sicher diesen Robert Schwarz. Nein, nein, alles Wikipedia. Darum geht's mir ja. Ich kenne den überhaupt nicht. Wir wissen zwar seinen Namen und sein Bild und was er gemacht hat, aber wir kennen ihn doch gar nicht. Wir wissen nicht, wie seine Stimme klingt. Wir wissen nicht, wie sein Gesicht aussieht, wenn er lacht. Hey, da hat jeder Mensch so sein ganz eigener Ausdruck, wunderschön. Oder wenn in einer Menschenmenge, wenn wir jemanden wirklich kennen, dann können wir in einer Menschenmenge diese Person auch von hinten ausmachen, nur an der Art, wie sie sich bewegt. Das sind alles nur Äußerlichkeiten. Aber dann auch, wie er denkt. Was denkt denn dieser Robert Schwarz da? Ja, wahrscheinlich, es ist kalt, aber vielleicht hat er noch andere Gedanken. Ich musste einfach eine Person haben und ich hatte wahrscheinlich gerade heiß in meinem Büro und habe mich dann da für dieses kalte Bild entschieden. Es geht nur um das Beispiel. Jemand zu kennen heißt nicht, ich weiß von ihm. Es braucht eine Beziehung. Wir müssen uns auf diese Person einlassen. Wir müssen Zeit mit ihr verbringen. Und so ist es doch auch bei Gott. Zu wissen, dass es einen Gott gibt, ja, das ist der erste Schritt. Ich will den nicht schlecht machen, aber es ist halt der erste Schritt. Aber dann zu entdecken, was sein Willen, sein Plan für uns ist, seine Stimme kennenzulernen, zu unterscheiden können, wenn er spricht oder jemand anders, und im Alltag dann sein Wirken zu entdecken im Leben, das kommt erst, wenn wir anfangen, eine Beziehung zu leben mit ihm. Und leider wagen viele Menschen diesen Schritt gar nicht. Und die Gründe mögen ganz verschieden sein. So oder so verpassen sie leider etwas. Und das sage nicht nur ich, das würde auch David sagen, der diesen Psalm geschrieben hat. Und nach dem Kennenlernen kommt dann die bewusste Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung. Ja, ich habe dich jetzt kennengelernt und ja, mit dir, jetzt wo ich dich kenne, möchte ich leben. Du sollst mein Gott sein, weil ich dich kennengelernt habe. Du hast mich überzeugt. David, der hat es auch so gesagt. David hat im Psalm 18, 23 und 14 dann gesagt, seine Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück. Ich tat genau, was er von mir verlangte und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. David hat sich konkret auf Gott eingelassen. Und niemand muss diesen Weg gehen. Das ist auch so eine gute Botschaft. Gott lässt uns die Wahl. Wir sind eingeladen, mit Gott zu leben. Wir sind eingeladen, Gott kennenzulernen und uns für ihn zu entscheiden. Aber wir müssen nicht. Andersrum, niemand wird ausgeschlossen. Niemand kann sagen, oh, ich hätte das so gerne gemacht, aber ich durfte nie. Doch, jeder darf. Jeder darf sich für Gott entscheiden. Es wird niemand ausgeschlossen. Und jetzt kommt da eben wieder unser Wunsch ins Spiel. Als wir heute Elias gesegnet haben, dann haben wir das auch bewusst mit der Hoffnung gemacht, dass Elias seiner Mutter und seinem Vater nacheifern wird. Und auch diesen Gott kennenlernen möchte und sich dann auch für ihn entscheidet. Das wünschen wir ihm und darauf hoffen wir. Und dafür wollen wir immer wieder als Gemeinde auch beten für unsere Kinder. Zum Beispiel einmal jährlich, wenn wir zum Schulanfang all unsere Kinder segnen. Dann geht es nicht nur um den Schulanfang, dann geht es um den Segen Gottes, den wir aussprechen, auch mit dem Wunsch, dass sie Gott kennenlernen und sich für ihn entscheiden. Nicht, weil Elias zum Beispiel jetzt diesen Weg gehen müsste, sondern weil wir überzeugt sind, dass es der beste Weg für ihn wäre. Das ist ein Wunsch. Wir sind überzeugt, es ist der beste Weg, den ein Mensch in seinem Leben gehen kann. Und es ist natürlich für unsere Liebsten, wünschen wir uns nur das Beste. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dass es das Beste wäre, dann wünschen wir das für unsere Liebsten natürlich auch. Wer wünscht sich für jemanden, den er liebt, nicht auch einen Gott, mit dem er über Mauern springen kann? Wer wünscht sich für jemanden, den er liebt, nicht auch einen Gott, der ihm immer einen sicheren Schutz ist? Wer wünscht sich für jemanden, den er liebt, nicht auch einen Gott, der sein Lebenslicht erstrahlen lässt, so sehr, dass sogar andere Menschen davon angezogen werden, weil sie darin irgendwie Gott entdecken? Und das wünschen wir heute Elias. Und wenn du das noch nicht hast, dann wünsche ich es dir auch, dass du das haben darfst. Und zum Abschluss möchte ich nochmal diese beiden Verse, die Verse 29 und 30, lesen und euch auch mit auf den Weg geben. Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. mit dir springe ich über Mauern. Amen.